Ostern als Wendepunkt von der Geschichte, weil Jesus nach seinem Tod nicht im Grab bleibt, sondern aufersteht. Und wenn man das sagt, wenn man sagt, Jesus ist von der Tod auferstanden, wenn man sagt, das schauen wir da, die Auferstehung von Jesus nach Johannes 20. Und wenn man sagt, Jesus ist gestorben und aber wieder auferstanden und das Grab ist leer, dann kommen heutzutage automatisch zwei Fragen auf. Erste Frage, wer sagt mir, dass das wirklich passiert ist? Gibt es Gründe dazu? Und die zweite Frage, wenn das passiert ist, was bedeutet das? Und ich habe das Gefühl, dass gerade heutzutage die zwei Fragen sich mega schnell so ein bisschen wie Grabsteine vor das Grab herstellen und das leere Grab verdecken. Und weil das so wichtige Fragen sind, ist das wirklich passiert und was bedeutet es, möchten wir uns diesen Fragen heute stellen und hoffentlich erleben, wie das leere Grab auch sichtbar wird. Zwei wichtige Fragen. Gerade die erste Frage, ist es wirklich passiert, die ist mega wichtig, weil unsere Kultur ist Wunder gegenüber ja sehr skeptisch. Sagt, hey, ist das wirklich passiert? Ich glaube nur das, was die Wissenschaft wirklich sagt. Und vielleicht bist du da und sagst, okay, mir ist die Frage gar nicht so wichtig. Vielleicht sagst du, ja, meine Mami hat mir gesagt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Mir reicht das. Das ist mega schön. Das ist super, wenn deine Mami dir das sagt. Aber das hilft vielleicht deinen Freunden nicht. Und das hilft vielleicht dir auch nicht für das ganze Leben lang. Und darum ist es wichtig, dass wir uns die Frage stellen. Und nachher müssen wir fragen, was bedeutet denn die Auferstehung? Und die Frage ist mega wichtig, weil die Auferstehung ist nicht einfach nur ein historischer Fakt, der in unseren Geschichtsbüchern steht und wo wir in unserem Kopf hinein wissen. Und es ändert sich dann aber nichts. Weil die Auferstehung hat eben den Anspruch, dass sie der Wendepunkt in der Geschichte ist. Und damit unterscheidet sie sich von anderen Wendepunkten in der Geschichte. Wir haben zum Beispiel noch andere grosse Wendepunkte in der Geschichte, zum Beispiel die Mondlandung. Am 20. Juli 1969 hat Neil Armstrong als erster Mensch den Mond betreten. Und er hat das gemacht mit den berühmten Worten, die wir kennen, oder? Es ist ein kleiner Schritt für einen Mensch, aber ein grossartiger Sprung für die ganze Menschheit. Das war ein Wendepunkt. Ein historisches Ereignis, ist ein Fakt. Haltest du das für wahr? Wahrscheinlich schon, die meisten von uns. Aber verändert es dein Leben? Vermutlich nicht. Also ich muss ganz ehrlich mit euch sein, der Fakt, dass Menschen auf dem Mond rumspazieren, das hat so keinen Einfluss auf mein Leben. Das ist mir völlig egal. Hat keinen Einfluss auf mein Leben. Und genauso gut kann die Auferstehung von Jesus einen historischen Fakt haben, bis du das sagst, das ist wahr. Aber trotzdem wird es für dich nicht zu einem Wendepunkt. Und wegen dem müssen wir die Bedeutung kennen. Was bedeutet die Auferstehung? Und wir möchten eintauchen in den Bericht aus der Biografie von Jesus, geschrieben vom Johannes. Und er nimmt uns rein, was ist weltbewegend passiert an dem Ostermorgen. Wir schauen in Johannes 20. Du darfst gerne mitlesen in deiner Bibel. Johannes 20. Und ich lese uns die ersten 9 Verse vor. Am ersten Tag der neuen Woche, frühmorgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb gehabt hatte, der Johannes, und berichtete ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg und gingen zum Grab hinaus. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und erreichte das Grab als erster. Er beugte sich hinein vor sich, um hineinzuschauen und sah die Leinenbinden daliegen, aber er ging nicht hinein. Und er sah auch das Tuch. Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, ging in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden daliegen und sah auch das Tuch, das man dem Toten um den Kopf gewickelt hatte. Es lag zusammengerollt an einer anderen Stelle, nicht bei den Binden. Jetzt aber ging auch der andere Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah alles. und er glaubte. Er hat geglaubt. Und die Frage ist, kann der Bericht wahr sein? Gibt es Gründe, dass der Bericht wahr ist? Und ja, die gibt es. Und ja, die haben wir direkt aus dem Text. Und wir werden uns heute Morgen 3 Gründe anschauen, wieso dass das stimmen könnte. Wir fangen an mit dem fehlenden Stein oder mit dem leeren Grab. Die Maria aus Magdala, die war bis zuletzt am Kreuz bei Jesus. Und sie ist eine von diesen Frauen, die früh am Morgen kommt. Und wir wissen nicht genau, ist es die Unruhe, die sie hergebracht hat? Ist es Trauer, dass sie es nicht im Bett ausgehalten hat? Ist es der tiefe Wunsch, Jesus das letzte Mal zu ehren, ihn zu salben? Unser Text hier, Johannes, sagt nichts darüber. Aber er verratet uns ganz viel über die Situation, wo die Maria antrifft. Weil Maria ist entsetzt. Sie ist überrascht, weil der von den römischen Soldaten, der versiegelte Stein, der ist nicht mehr vor dem Grab. Und das war nicht einfach irgendein Urnengrab oder so mit einem Mini-Stein vorne dran, sondern das war ein massiver Stein. Den hast du nicht einfach so easy weggetan, den hat es auch mehrere Männer gebraucht. Und darum ist es auch unmöglich, dass Jesus irgendwie die Kreuzigung überlebt hat und dann von selber innen so den Stein weggerollt hat und den römischen Soldaten besiegt. Unmöglich, das zu glauben. Und Maria sieht den fehlenden Stein. Und sofort checkt sie, was los ist. Oder sie hat das Gefühl, dass sie es checkt. Und sie rennt zu ihren Freunden, Petrus und Johannes. Und vielleicht können wir das kurz nachspielen. Möchte jemand von euch, liebe Kind, Maria spielen? Wenn mich, Elia, willst du Maria sein? Kannst du mir führen kommen? Dann brauche ich noch den Petrus und den Johannes. Möchtest du die zwei? Okay, mach ich so. Jetzt kannst du zu ihnen zwei säckeln und sagst, der Stein ist weg, sie haben Jesus weggenommen. Kannst du zu ihnen säckeln? Säckeln. Und was macht ihr? Ihr steht auf und säckelt auch, macht das Wettrennen, oder? Ja, der eine ist ein bisschen langsam, wieder Geschichte, super. Genau, so war es ungefähr. Mega lustig, in diesen Zielen wird mehr gesäckelt, als in der ganzen Biografie von Jesus sonst. Sonst hört man nie, dass die Leute säckeln, aber plötzlich da sind sie am Rennen. Dürfen wieder abhocken, danke vielmals. Es wird mehr gerönt als sonst überhaupt, weil wenn das stimmt, dann ist nichts mehr so, wie es mal war. Und die beiden, Petrus und Johannes, sie werden Zeugen von dem leeren Grab. Das leere Grab, wo ein historischer Fakt ist. Und jetzt logisch, eine skeptische Person wird sofort sagen, ja, toll, oder? Kannst du sagen, aber das steht nur in der Bibel. Ja, es steht in der Bibel, aber nein, wir haben auch noch andere Quellen. Wir wissen aus vielen anderen historischen Büchern, dass Jesus gelebt hat. Es gibt keinen Historiker, keinen Geschichtslehrer, den man ernst nehmen könnte, der das bestreiten würde, dass es Jesus gegeben hat. Und wir wissen, dass eine der frühesten Aussagen der Christen war, das Grab ist leer. Und wissen Sie was? Seit 2000 Jahren hat es niemand geschafft, das Grab von Jesus, das leere Grab, den Körper führen zu bringen und zu sagen, das Grab ist überhaupt nicht leer gewesen. Es hat seit 2000 Jahren niemand geschafft, um den Körper von Jesus zu finden. Er ist nie gefunden worden. Das ist eine historische Tatsache. Das Grab ist leer. Und logisch, jetzt könnten ein paar Leute sagen, okay, er ist einfach gestohlen worden. Aber wer hat ihn stellen sollen? Verschiedene Theorien. Wir haben die Römer, wir haben die jüdischen Führer, die hätten ihn stellen können, aber ganz ehrlich, wieso sollten die beiden Gruppen Jesus stellen? Weil sie haben nur das Christentum auslöscht. Was hätten die für eine Motivation gehabt, den Jesus aus dem Grab zu klauen und nachher zu sagen, das Grab ist leer? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und dann klar, die Freunde, aber man sieht, die Freunde, die Jünger von Jesus, die kommen gar nicht vor beim Grab. Erst am Schluss. Sie alle haben Jesus verloren. Es hat ihnen den Mut gefällt. Bei der Kreuzigung sind sie nicht rum. Die sind alle weggesäckelt. Wieso hätten die nachher zum leeren Grab kommen? Und, okay, es gibt noch eine dritte Person. Man kann sagen, das war ein professioneller Grabräuber, der das gemacht hat. Der ist dafür bezahlt worden. Der hat das Grab plündert und so. Aber wir haben ganz viele aus dem Text, wo gegen das spricht. Und das schauen wir jetzt an. Der zweite Grund, also der erste Grund, das Grab ist leer. Und der zweite Grund, wir haben die Tücher und den Grabzustand. In allen vier Biografien von Jesus lesen wir, das Grab ist leer und es ist schön aufgeräumt. Es ist unverwüstet. Super zusammengelegte weisse Leintücher. Und jetzt habe ich eine Frage an euch. Wer von euch hat schon mal mit seinem Bett zusammenlegen? Er hat das schon machen. Geht noch lang, oder? Bis man die schön zusammengelegt hat. Und jetzt stell dir vor, bei einem Grabraub, da muss es schnell gehen. Und dann kommst du doch nicht auf die Idee, dass du den Körper auswickeln willst und dann die Tücher schön sauber zusammenlegen, sondern du nimmst die Tücher mit an dem Körper dran. Aber was machen die Tücher in diesem Grab schön zusammengelegt? Das sind sicher nicht Grabräuber gewesen. Und wenn es Grabräuber gewesen wären, dann würde das Grab definitiv anders aussehen, weil jeder von euch, der schon mal die Spuren von einem Einbruch miterlebt hat, der weiss, das sieht anders aus. Das ist eine Verwüstung. Und so sehen wir, das Grab ist leer und es ist schön aufgeräumt. Und der dritte Grund, das sind die Augenzeugen. Wir haben aus dem Text drei Personen, die das leere Grab gesehen haben. Und jetzt kannst du wieder sagen, ja, okay, drei Spinner, die findest du immer irgendwo, die irgendetwas sagen. Aber schau, das ist nur ein einziger Bibeltext, den wir jetzt hier angeschaut haben. Und wieder Historiker, Geschichtslehrer zu dieser Zeit, die sich auskennen mit der Antike, die sagen, hey, wenn du in der Antike einen Text hast, vielleicht zwei Texte, die etwas bezeugen, dann ist das schon sehr, sehr gut. Dann ist das Tatsache. Dann hast du Glück. Und mega oft wird so das Beispiel vom Julius Cäsar gebracht. Vielleicht hast du es auch schon mal gehört, irgendwie Julius Cäsar an Jesus, irgendwie ist da so etwas. Ich tue das kurz erklären. Wenn du nicht weißt, wer der Julius Cäsar ist, bekannt vor allem vom Shakespeare, von dem Theaterschreiber und grossartigen Autor, der sagt, auch du Brutus, oder hast mich verloren. Das kommt alles vom Shakespeare. Gar nicht aus der Geschichte selber, aber für viele ist es ein historischer Fakt, dass der Julius Cäsar gelebt hat und dass er ermordet worden ist. Aber interessant ist, das wird nur durch eine einzige Person 160 Jahre später bewiesen. Das ist der griechische Geschichtsschreiber, der Plutarch, der bestätigt das und sagt, ja, das war schon wirklich mit dem Julius Cäsar. Also wir haben eine einzige Quelle für den Cäsar, aber für die Überzeugung, dass die Jünger den auferstandenen Jesus gesehen haben, haben wir nicht weniger als 9 alte Quellen. Und für die damalige Zeit sehr, sehr zeitnah. Wir haben Texte, die 20 bis 30 Jahre später geschrieben worden sind. Jetzt kannst du denken, ja toll, in 30 Jahren, das ist eine mega lange Zeit, aber du musst rechnen, wenn die Jünger 30 waren und dann 30 Jahre später sind 60 waren, ja, sehr wahrscheinlich haben sie dann noch gelebt. Also kannst du nicht einfach irgendein Zeichen in einem Buch aufschreiben, weil dann kommen die Leute und sagen, hey, das war gar nicht so gewesen. Aber 20 bis 30 Jahre später heisst, die Leute, die das miterlebt haben, die haben noch gelebt. Und die Bibel sagt, das sind nicht nur 3 Leute, sondern 500 Personen, die Jesus gesehen haben. Und so eine Massenhalluzination, das ist bisher noch nie bestätigt worden, dass es geht von so vielen Leuten. Und jetzt ist das, was ich besonders berührend finde, ist, wir haben es schon von Daniel gehört, die ersten Personen oder die ersten Leute am Grab, das sind Frauen. Und ich finde das mega berührend, weil eigentlich ist das komisch. Eigentlich wäre das Zeugnis von einer Frau zu dieser Zeit gar nicht zulässig. Und das hat nichts mit Frauenfindlichkeit zu tun, also nicht, dass ich etwas gegen Frauen habe, überhaupt nicht, sondern das ist einfach zu der damaligen Zeit ist das normal gewesen, das ist Kultur gewesen. Es war unschön gewesen, aber die Frauen nicht vor Gericht können und etwas bestätigen. Und wegen dem haben wir auch die zwei Männer, oder? Die müssen sofort hersäckeln, dass sie das bestätigen können. Aber mein Punkt ist der, schau, wenn die ganze Geschichte erfunden worden wäre, dann hättest du doch niemals Frauen genommen als Augenzeugen. Weil das bringt dir null Vorteil. Was hast du davon? Außer dass man vielleicht ein bisschen Gerechtigkeit schafft. Aber wenn du glaubwürdige Lüge hast du auftischen und sagen, ich erfinde jetzt eine Geschichte, dann hättest du Männer genommen. Man hat Männer an das Grab gestellt. Und die einzige mögliche Erklärung, dass es eine Frau ist, wo Jesus als erstes bezeugt ist, ist, dass es den Worten entspricht. Es bringt gar nicht mehr. Und, Und so sehen wir, hey, es gibt gute Gründe, dass wir Auferstehung vorhalten können. Wir haben das leere Grab, wir haben das unverwüstete Grab, die Tücher, wir haben die Augenzeuge. Und es gibt noch ein paar mehr Gründe, aber ich möchte jetzt nicht euch an den Kopf haben, weil das bringt gar nichts. Aber wenn du die möchtest hören, komm nachher gerne auf mich zu. Weil schau, die Fakten, die bringen nichts, wenn man nicht möchte herschauen möchte. Die bringen nichts, wenn man nicht möchte glauben oder wenn man nicht kann glauben. Es gibt viele, die sagen, ich würde, aber ich kann nicht glauben. Und so ist es auch bei unseren ersten Augenzeugen, bei der Maria. Bei der Maria am Grab. Wir schauen weiter aus dem Text. Ich lese ab Vers 10. Die beiden Jünger gingen nun wieder nach Hause. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich hinein, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau? Fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Maria sieht all die Gründe. Sie sieht das leere Grab. Sie sieht die Tücher. Aber sie kann nicht glauben. Weil Trauer oder was auch immer das ist, sie zurückhaltet. Sie kann nicht glauben. Und verweilen wir doch einen kurzen Moment mit dieser Maria am Grab. Wenn du möchtest, darfst du auch gerne kurz für einen Moment die Augen schliessen. Und dir vorstellen, du stehst mit dieser Maria am Grab. Und du hast das alles gesehen. Und vielleicht möchtest du auch mit einer weiteren Person ans Grab herstehen. Eine Person neben dich herstellen, die gerade eine schwierige Zeit durchmacht. Und die schauen zusammen in das Grab hinein. Und du hörst die Frage von diesen zwei hellen Wesen, von den Engeln. Du hörst, wieso brüllst du? Wieso brüllen die? Sie haben ihn weggenommen. Mein Zuhause, mein Mann, meine Kinder. Meine Rechte, meine Würde, meine Hoffnung, mein Haus, mein Leben. Wir möchten kurz in die Klage von der Maria einstimmen. Über den Verlust. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau? Und schon wieder die Frage, wieso brüllst? Ich meine, was ist das für eine unabbrochene Frage an einem Grab? Wieso sollte man denn an einem Grab nicht brüllen? Aber die Frage ist nicht unabbrochen, sondern es ist die liebevolle Erinnerung. Sagen, hey, das Grab ist leer. Freu dich doch. Aber Maria kann irgendwie nicht aufspringen. Es kommt die Hoffnung, kommt noch nicht auf. Das neue Leben fühlt sie noch nicht. Sie sieht Fakten, aber es reicht nicht. Sie sieht die Fragen, sie hört die Fragen, aber es reicht nicht. Weil es die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus braucht. Es braucht Begegnung. Und schaut, Ostern heisst, Jesus ist nicht zu tot, um dir zu begegnen. Jesus ist nicht zu fest tot, dass er dir begegnen kann. Der auferstandene Jesus kommt zu der Maria und er fragt sie, wer suchst du eigentlich genau? Und Maria denkt, sie ist der Gärtner und sie dreht sich um und fragt verzweifelt, wenn du Jesus weggenommen hast, dann sag mir, wo er ist, weil dann hole ich ihn zurück. Aber Maria muss die Leiche von Jesus nicht zuerst suchen, weil Jesus ist nicht zu tot, um ihr zu begegnen. Und sie hört die Worte Maria. Und wir sehen, Gott ist ein Gott von der Begegnung. Weil persönlich geht es nicht. Er kennt jeden Namen. Er kennt jeden Namen von seinen geliebten Menschen. Und jetzt, wo Maria hört, wie Jesus sie anredet, wenn er sie immer angeredet hat, wo er ihr begegnet, macht es Klick bei ihr. Und sie sagt, Rabuni, Meister, mein Herr. Und schau, wenn du vorher mit der Maria vor dem Grab gestanden bist, vielleicht auch mit jemandem gemeinsam, dann hör jetzt zu, wie Jesus deinen Namen ausspricht. Oder wie er
den Namen von derjenigen Person ausspricht, wo du das Grab mitgebracht hast. Schau, dein Herz kann voller Verzweiflung sein, voll von Trauer. Aber lass mir dir sagen, Jesus kennt deinen Namen. Das heisst, er kennt dich und deine Geschichte. Und Leiden und Schmerz bedeuten nicht, dass Jesus uns vergessen hat, weil er kennt unseren Namen. Er kennt jede Tränen und jede Prüfung, die wir durchmachen. Und genau wegen dem begegnet er uns ja. Wegen dem klopft er uns auf die Schulter und sagt unseren Namen und sagt, hey, ich bin da. Wegen dem geht er in den Tod hinein und besiegt den schlimmsten Feind, den wir haben. Ich weiss nicht, wenn du das letzte Mal so richtig, richtig gekühlt hast, aber es kann gut sein, dass es ist, weil eine wichtige Person in deinem Leben gestorben ist. Der Tod verursacht am meisten Schmerz und am meisten Tränen in unserem Leben. Und genau wegen dem nimmt Jesus den Tod auf sich. Wegen dem besiegt er ihn. Damit wir keine Angst mehr haben vor dem Tod. Damit wir keinen Schmerz mehr haben wegen dem Tod. Und wir sehen, Ostern heisst, Jesus ist nicht zu tot, dass er dir begegnen kann. Und wenn du bereit bist, herzuschauen, wenn du bereit bist, zu glauben, dann begegnet Jesus dir. Das ist ein Versprechen. Dann wird dir Jesus begegnen. Und er wird dich bei deinem Namen nennen. Vielleicht ein erstes Mal, vielleicht ein hundertstes Mal. Wir sehen, es gibt gute Gründe, dass Jesus von der Tod auferstanden ist. Und wenn das nicht reicht, dann haben wir noch die Begegnung mit Jesus. Aber wir haben immer noch eine Frage, die offen ist. Was bedeutet denn du verstehst genau? Was bedeutet sie? Und wie können wir so glauben an die Auferstehung, dass es unser Leben wirklich verändert? Nicht so wie bei der Mondlandung, dass wir wissen, es ist passiert, aber es ändert nichts. Niemand von uns geht auf den Mond. Wie können wir so glauben an die Auferstehung, dass wir selber zu neuem Leben auferstehen? Wir haben noch einen Vers vor uns. Der Vers 17, Johannes 20. Vers 17. Jesus sagte zu ihr, zu Maria, halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht zu meinem Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Wir sehen, Maria, die ist so froh, dass Jesus wieder lebt und sie klammert so richtig sich fest an ihm, möchte ihn festhalten. Und Jesus sagt, hey, Maria, halt mich nicht fest. Ich hätte gesagt, Maria, chill mal. Halt nicht an mir fest. Halt nicht an diesen vorherigen Umständen fest. Maria, du musst dich nicht an mich festklammern, als ob ich gleich wieder gehen will. Du musst dich nicht an mir festklammern, so wie es war in den letzten 3 Jahren, wo du mit mir herumgehen konntest. Es ist etwas Neues passiert, Maria. Geh her und teile die Freude mit dem Neuen. Teil das mit den anderen Leuten. Halt nicht fest an dem Alten, wie du mich erlebt hast, sondern erzähl das Neue. Erzähl die Freude vom Neuen. Und wenn wir das so lesen, halt mich nicht fest, dann das ist ja die Frage, was ist das Neue von der Auferstehung? Was ist genau passiert? Und wir sehen, es ist eine neue Beziehung, die da ist. Und wir sehen, dass in dieser Anrede, wo Jesus sagt, meine Brüder, geh zu meinen Brüdern her. Das ist das erste Mal, wo Jesus das sagt. Vorher hat er immer gesagt, meine Freunde. Er hat gesagt, meine Schüler, meine Jünger. Und jetzt sagt er, meine Brüder. Willkommen in der Familie. Und es geht noch weiter. Er sagt, mein Vater. Das haben wir schon gekannt. Und jetzt sagt er, euer Vater. Völlig neu. Er sagt, mein Gott. Haben wir schon gekannt. Er sagt, euer Gott. Das ist neu. Wir sehen, wie die Auferstehung von Jesus die neue Beziehung möglich macht. Und die Jünger werden wie in eine neue Welt eingeladen, wo sie Gott so kennen, wie Jesus Gott kennt hat. In eine enge, intime Beziehung als Kind mit ihrem Vater. Wir können vielleicht wie sagen, dass Jesus seinen Freunden das per Du anbietet mit seinem Vater. Und ich weiss noch gut, ich kann mich noch an die komischen Momente früher erinnern, wo man zu seinen Freunden heimgegangen ist und man hat manchmal nicht so genau gewusst, darf ich jetzt seine Eltern mit per Du oder per Sie anschwätzen? Wie sage ich denen? Und dann hat es so die komischen Momente gegeben, so, Hallo sie und richtig, ich habe das so komisch gefunden. Und richtig wohl habe ich mich gefühlt, als ich bei jemandem zuhause war und ich habe gewusst, hey, die Situation ist geklärt. Und ich gewusst habe, der Name von dieser Person und es ist... Und schau, wenn das so schön ist, wie viel schöner ist das, was Jesus uns anbietet? Weil eigentlich bietet er uns nicht nur das Perdu an. Er adoptiert uns gerade in seine Familie. Er sagt, hey, willkommen in meiner Familie. Die neue Beziehung, die neue Familie, die möglich ist. Und vielleicht fragst du dich immer noch, okay, was verändert das denn genau? Und ich habe zwei Sachen und mit denen möchte ich schließen. Das erste ist etwas für jetzt und das zweite ist etwas für später. Das erste für jetzt. Das, was jetzt sich verändert, ist, schau, du verstehst, ist das allergrößte Wunder, das Gott gemacht hat. Und jetzt los, wenn er das größte Wunder gemacht hat, weißt du, was das heisst? Das heisst, dass alle anderen Wunder kleiner sind. Und wenn das größte Wunder möglich ist, dann sind auch die kleineren Wunder möglich. Das heisst, Gott hat kein Problem, das Wunder in deinem Leben zu tun, das du jetzt gerade brauchst. Und wenn Gott uns adoptiert als seine Kinder und er der gute Vater ist, der seinen Kind gerne Geschenk macht durch die Auferstehung, wo er den schlimmsten Feind wegnimmt, den letzten Feind besiegt, dann ist alles möglich. Und dort, wo wir, wie wir es vorher gesungen haben in dem Lied, wo wir nur das Kreuz sehen, wo wir nur die Leiden von Jesus sehen, wo wir die Leiden in unserem eigenen Leben haben, dort hat Gott schon die Möglichkeit vom leeren Grab vor Augen. Und im Glauben an ihn können wir auf das Wunder schauen und uns herbeisehen und schmecken, auch wenn es noch nicht da ist, bis es kommt. Das ist auch Verstehungsglauben, dass wir sagen, sehe ich von mir nur das Kreuz, sehe ich nur das Leiden und es ist so anstrengend und es ist schmerzhaft, dann schaue ich trotzdem schon aufs leere Grab. Und wir sind eingeladen, auf das leere Grab zu schauen, auf die unerschöpfliche Möglichkeiten, die Gott hat, auf den Gott der Möglichkeiten. Das ist das, was sich für jetzt ändert. Und schau, was auch immer das ist, was du in deinem Leben jetzt gerade brauchst. Vielleicht Freiheit von Sachen, die dich zurückhalten. Vielleicht sagst du, hey, ich brauche Frieden in meinem Herz. Vielleicht sagst du, ich brauche eine neue Freude, weil es gerade nicht so da. Vielleicht Gesundheit, eine Gebetserhörung. Für Gott ist es möglich, schon in diesem Leben. Das ist das für jetzt. Und dann haben wir gesagt, es gibt etwas für später. Und als ob das in diesem Leben nicht schon genug wäre, oder? Ganz viele Leute sagen, hey, ich möchte einfach glücklich sein im Leben. Und ich denke mir so voll. Jesus sagt, er möchte mich in diesem Leben glücklich machen. Und wenn Jesus schon mich nur in diesem Leben möchte glücklich machen, wäre das eine saugute Sache. Aber Jesus legt noch einen drauf und sagt, hey, schau, es gibt ein Leben nachher. Es gibt ein Leben nachher. Und wenn du glaubst, dass Jesus für dich gestorben ist, dann glaubst du hoffentlich auch, dass Jesus für dich auferstanden ist. Und wenn du glaubst, dass Jesus für dich auferstanden ist, dann heisst das, Jesus ist dir vorausgegangen. Er ist dir vorausgegangen, in den Himmel zurück zu seinem Vater. Nicht, dass er uns hier allein zurücklässt, sondern dass er uns einmal für immer zu sich holen kann. Das heisst, er wird am Ende von unserer Lebensgeschichte, egal wie die war, wird er da sein. Und das heisst, wie man so schön sagt, dass es ein Happy End gibt. Am Schluss wird alles gut. Und wenn wir ehrlich sind mit uns selber, dann müssen wir eingestehen, wir haben eigentlich noch sehr gerne so Happy Ends. Weil ganz viele Abenteuergeschichten, ganz viele Liebesgeschichten und ganz viele Filme, die enden in diesem Happy End. Denk mal kurz an dein Lieblingsbuch. Oder an deinen Lieblingsfilm. Für mich ist das zum Beispiel Herr der Ringe. Wahnsinnig gute Geschichte, oder? Und wieso sind die Geschichten so beliebt? Weil du bist echt interessiert, oder? Das ist pures Chaos. Das sind Krisen, Katastrophen, alles drüber. Und du denkst, kommt es gut. Und am Schluss kommt es gut. Und es endet in dem Happy End. Und die Erfahrung von dem Happy End, die tut uns gut. Und die hilft uns. Vielleicht für ein paar Minuten. Weil dann ist der Film fertig und du merkst, das Leben ist nicht so. Und du schaust um in die Welt und denkst, die Welt ist nicht so. Es ist nicht so. Aber schau, wenn du Christ bist und an die Auferstehung von Jesus glaubst, dann ist die Welt so. Dann kannst du bei jedem Happy End, wo du siehst, daran denken, das Leben ist so. Weil Jesus ist von den Toten auferstanden, darum ist das Leben so. Und du darfst Freude erfahren, wo über das Happy End von diesen 3 Minuten rausgeht, kannst du sagen, hey, das Leben ist so. Weil Jesus vom Tod auferstanden ist, weil er lebt und ich am Schluss bei ihm wird sein. Und sind wir ehrlich, das möchten wir doch gerne glauben. Vermutlich würden viele Menschen sagen, hey, es wäre schön. Es wäre schön, wenn Jesus wirklich nicht tot wäre. Das würde mir Hoffnung geben. Das würde mir Kraft geben, in dieser Welt zu leben, die so schwierig ist. Und viele würden auch bei dem zweiten Teil von meiner Predigt auch sagen, hey, das wäre schön. Die Auferstehung würde meinem Leben Bedeutung geben. Das wäre eine tolle Sache. Auch zweifelnde Menschen müssten eingestehen, hey, wäre schön, wenn es wahr ist, aber der Wunsch allein macht ja das Wunder noch nicht wahr. Macht die Auferstehung nicht wahr. Aber der Blick auf die Fakten. Und wenn du merkst, dass in deinem Herzen ein Wunsch, dass es stimmt, dass das mit dem Happy End stimmt, und du schaust auf die Beweise und du lässt es zu, dass Jesus dir begegnet, dann bist du da und sagst, oh mein Gott, es ist wahr. Und dann passiert Lebensveränderung. Mit diesen beiden Blicken. Dass wir sehen, es ist passiert. Und dass wir sehen, das bedeutet es. Und die Frage ist, möchtest du es glauben? Ich bete mit uns. Vater im Himmel, wir danken dir für Ostern. Und wir danken dir für das grösste Geschenk, das du uns gemacht hast. Dein Sohn ist nicht nur auf die Erde gekommen und ist vor uns am Kreuz gestorben, sondern dein Sohn ist auferstanden. Danke für das leere Grab, danke für das neue Leben. Und wir bitten dich, dass du das tiefe Wissen in unser Herz hineinpflanzt, dass es wirklich passiert ist. Dass wir uns dann allem Schwierigen und Bösen auf dieser Welt stellen können. Wenn wir wissen, unser Leben endet in Freude und es endet im Sieg. Und wir beten darum, dass heute Morgen der Auferstehung Jesus Christus ganz real sein darf. Heute Morgen, morgen und bis wir einmal bei dir werden sein. Lass das Wunder passieren, dass wir jedes Mal neu mitfeiern dürfen, wenn wir das Happy End sehen und die Geschichte hören. Und dass wir dann wissen dürfen, dank dir ist das Leben so. Wir danken dir für das Wunder und wir beten im wunderbaren Namen von deinem Sohn Jesus Christus. Amen.